Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
Für die unter euch, die immer noch nicht so ganz genau wissen, was Rioja eigentlich ist, ist es ein Wein, ist es eine Region, ist es eine Marke oder was ist es? Dieser Podcast ist für euch, denn heute stellen wir uns eine noch viel größere Frage und die lautet, was ist Rioja Alta? Ist es ein Wein oder ist es eine Region, ist es eine Marke oder man weiß es nicht. Ich habe gerade ein bisschen darüber recherchiert und es nicht rausgekriegt. Aber wir haben heute jemanden zu Gast, der uns das ganz genau erklären kann. Und das ist der Assistant General Manager von Rioja Alta S.A. Um die Verwirrung komplett zu machen. Und das ist...
Darf ich den Namen sagen?
Okay. Guillermo de Aranzabal Bittner. Wow. Perfekt. Herzlich willkommen, Guillermo.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Also mein Deutsch ist nicht perfekt. Meine Mutter kommt aus Deutschland. Aber gut, ich werde es versuchen.
Kommt die Mutter auch aus einer Weinregion? Oder?
Nee, aus dem Sauerland, Nordrhein-Westfalen.
Aus dem Sauerland, okay.
Ja, aus einem kleinen Ort, aus Meschede. Und ja, also mein Vater ist Präsident der Bodega, fünfte Generation. Ich bin die sechste Generation. Und ja, mein Vater und meine Mutter haben sich im Urlaub kennengelernt. Also reiner Zufall, dass ich auch einen deutschen Pass habe.
Super für uns und für unsere Hörer.
Aber vielleicht kannst du es mal aufklären. Was ist Rioja Alta?
Ja, also Rioja Alta, ganz normal, dass alle sich verwirren. Rioja Alta ist der Name der Region im Nordspanien. Die ganze Region heißt La Rioja. Aber die Region hat drei kleine Regionen innen drin. Das sind Rioja Baja oder heutzutage Rioja Oriental im Süden. An der baskischen Seite, also im Baskenland, ist Rioja Alavesa. Und im Norden ist La Rioja Alta. Und in der Region ist La Rioja Alta, das sind wir, 131 Jahre alte Firma, Bodega, begründet bei fünf Familien. Und wir sind in La Rioja Alta und wir heißen auch La Rioja Alta. Wir können nur wie eine Region heißen, weil unser Name, weil damals die Regulation anders war. Heutzutage würde das illegal sein. Und in der Rioja Alta, das ist der Name der Gruppe, haben wir vier verschiedene Bodegas. Eine in Rioja Alavesa, die heißt Torre de Oña, eine in Ribera del Duero, die heißt Aster, eine in Rias Baixas in Galicien, ganz Norden Portugal, also Spanien, aber nördlich von Portugal, direkt an der Grenze, die heißt Lagar de Cervera. Und zuletzt in der Rioja Alta haben wir eine Bodega, die Hauptbodega, die La Rioja Alta heißt. Also es ist eine Region, es ist der Name der Gruppe, der Weingruppe und der Bodega. Also es ist ganz normal, dass Leute überall in der Welt es nicht ganz gut, so gut verstehen. Bisschen wie Chateau Margaux, ne? In der Margaux-Region.
Genau, also ein Weingut, das quasi so heißt wie die ganze Region, das könnt ihr auch für euch beanspruchen. Kann man ein bisschen sagen, dass dieses La Rioja Alta quasi im Ursprung das Rioja-Gebiet war und dass das einfach größer und größer geworden ist über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte?
Ja, also in Rioja hat man Wein schon vor 2000 Jahren gemacht. Also es ist eine perfekte Region, um Wein zu machen. Ne? Aber es ist nur seit 130 Jahren, 150 Jahren, dass die Region wirklich begründet wurde und offiziell viele neue Bodegas begründet wurden. Wir sind vom 1890 und wir sind in Aro. Und in Aro sind die ganzen Bodegas, die von 110, 150 Jahre alt sind. Und gegenüber haben wir López de Heredia, Viña Tondonia, 1877. Genau unten eine Minute von hier ist Kune. Bodegas Bilbainas ist auch, Gomez Cruzado. Also es ist schon die Hauptstadt des Riojas. Marqués de Murrieta und Marqués de Riscal sind auch sehr alte Bodegas. Die kommen aber nicht aus Aro, aus dieser Region. Aber es ist schon die Hauptstadt des Riojas.
Michi, was hast du denn?
Nee, ich wollte noch dazu sagen, habt ihr Jungs eine Ahnung, wie groß das Rioja ist, wie viel Hektar das Rioja hat? Axel und Lars?
Das gesamte Rioja.
Genau, das Rioja-Weingebiet. Und auch mal im Verhältnis, wie viel Wein in Deutschland wächst. Einfach, dass man eine Idee kriegt.
3.500 Hektar.
3.500,
okay. Ich kann das nicht in Hektar sagen, aber ich würde sagen, das ist so groß wie Bremen und Hamburg neben, wie die größer. Wie Rheinland-Pfalz vielleicht.
Okay, ich weiß gar nicht, wie du auf politische Länder kommst. Ich würde es trotzdem gerne in Hektar sagen. Also der deutsche Weinbau hat um und bei ein bisschen über 100.000 Hektar. Ich glaube so 100, 205.000. Ganz Deutschland. Ja. Und das Rioja 65.000 Hektar. Ja. Also man muss schon sagen, in Deutschland ist das größte Rheinhessen mit so 26.000 Hektar, also ist es größer als Rheinhessen und die Pfalz und das Rheingau und die Mosel zusammen, ne? Um eine Idee,
Michael,
zu kriegen.
Kannst du mir erklären, warum das Rioja Rioja heißt, aber Rheinhessen nicht Rheinhessen und Mosel nicht Mosel? Also warum gibt es Gebiete, wo die Weine quasi nach den Anbaugebieten benannt sind und anderswo ist es dann der Riesling von der Mosel?
Ja, das ist, finde ich, vermarktungstechnisch eben sehr, sehr gut gelöst, dass die das primär einteilen in die Ausbaustufenqualität, also in einen Crianza, in einen Reserva, in einen Gran Reserva und die Region in den Vordergrund schreiben. In Deutschland will man noch viel mehr, aber tatsächlich die einzelne Lage in den Vordergrund schreiben. Also ein Moselwiener möchte eigentlich, dass seine Lage oder der Pfalzwinzer oder der Rheinhessenwinzer will, dass seine Lage in den Vordergrund kommt und gar nicht so die Region. Aber in Deutschland ist es alles sehr auf die Rebsorte basiert. Im Gegensatz zum Beispiel zum Rioja, da wissen wir gar nicht, was drin ist. Das wissen wir, weil wir das heute lernen werden. Aber auch in Bordeaux spricht keiner bei Chateau Margaux, was ist da eigentlich drin. Das wissen die wenigsten. Wie viel Cabernet Sauvignon, wie viel Cabernet Franc, wie viel Merlot, wie viel Petit Verdot, ist da auch mal weg drin oder nicht. Und in Deutschland ist es eben essentiell, und das ist, glaube ich, auch einfach eine Kultur über die Jahrzehnte geprägt, dass die Leute immer fragen, was ist denn das drin? Ist das eine Cuvée? Oder das fragt beim Bordeaux, fragt das keiner. Da fragt jemand, ist das ein Jahrgang und was für ein Cru ist das? Ja, also ist das 1-5er Cru oder ein Cru Classé? Das ist historisch bedingt einfach und auch vermarktungstechnisch. Ich finde als kleines Beispiel, in Österreich hat die Wachau, indem sie ganz klar gesagt hat, ich mache ähnlich wie Crianza Reserva, Gran Reserva, Steinfeder, Federspiel, Smaragd, wo man dann sofort weiß, es ist Smaragd, es steht immer noch die Rebsorte dahinter, weil es kann Riesling sein, es kann Grüner Veltliner sein und Weißburgunder, gewisse Rebsorten gar nicht erlaubt, der Smaragd, wo man das in einer kleinen Region eben auch vermarktet hat. War die Antwort irgendwie?
Ja, aber interessant ist ja, dass man, also bevor wir in diesem Podcast gingen, Axel und ich, wenn ich gesagt habe, ich trinke einen Grauburgunder und ich trinke einen Rioja, verstehst du, da war das für mich dasselbe. Ist was völliger Quatsch ist. Ne? Also das eine ist eine Rebsorte und das andere ist halt eine Region. Und das wissen ja.
Völlig richtig. Aber das machen ganz viele, Lars. Also ganz viele sagen, oder viele, glaube ich, glauben sogar, dass Rioja eine Rebsorte ist.
Habe ich auch ja. Bis vor kurzem. Also nicht bis vor ganz kurzem, aber.
Was sind die großen, also neben den beiden, dass wir nochmal für alle aufzählen, was sind so die wichtigsten Anbaugebiete, die über die Namen bekannt geworden sind?
Champagne,
Rioja, Bordeaux. Gibt es noch mehr?
Ja, also ich würde sagen, Napa Valley verbindet man automatisch mit Cabernet Sauvignon, aber steht da meistens dann trotzdem okay, auch aber dabei, wo es ist. Sancerre ist sehr bekannt, wo jeder nur über Sancerre spricht und die wenigsten das Sauvignon Blanc drin ist. Finde ich, Sancerre ist eigentlich sehr prominent oder Puy Fumé, also an der Loire.
Also Sancerre ist ein Anbaugebiet.
Genau, Burgund ist eigentlich nur Pinot Noir und Chardonnay und jeder spricht über das Burgund und man weiß es dann. Man sagt ja nicht, das ist ein Pinot Noir aus Beaune oder von der Côte de Beaune, sondern man weiß, das ist automatisch dann ein Pinot Noir. Ja, gutes Beispiel.
Aber Burgunder muss ja nicht
aus dem. Na, das ist auch wieder ein bisschen verwirrend. Kann verwirrend sein, weil die Burgunder Rebsorte, die Familie der Burgunder Rebsorte jetzt im Rotweinbereich eben mit Spätburgunder benannt ist oder mit Pinot Noir. Und eben aber auch der Chardonnay, der Grauburgunder, der Weißburgunder, der Auxerrois eben auch zu dieser Burgunder-Familie dazugehören. Das heißt, wenn man sagt, ich habe einen tollen Burgunder mitgebracht, müsste man eigentlich fragen, ein Burgunder, also einen Burgunder aus der Burgund, dann ist es immer ein Chardonnay oder ein Pinot Noir. Oder hast du einen Weißburgunder, einen Grauburgunder, einen Auxerrois mitgebracht? Ja, also wenn ihr diese Frage stellt, wenn jemand sagt, so, oh, mach doch mal einen Burgunder auf, und du sagst, ja, meinst du jetzt einen Burgunder aus dem Burgund? Oder meinst du, dann sagen die Leute schon so, oh du, seitdem du diesen Wein-Podcast machst, Axel, haben uns auch Leute geschrieben, Wahnsinn, wie wissend Axel und Lars schon sind. Ich habe das auch geteilt und habe mich total darüber gefreut, weil ich es genauso empfinde.
Habe ich mich auch drüber gefreut,
dass es meine Mutter geschrieben hat.
Ob ich das so durchhalten kann, weil im Moment bin ich schon einigermaßen verwirrt und ich habe noch gar nichts getrunken. Und
ja.
Überleitung, Michi, du hast gerade gesagt, ich soll mal diese Weine, die wir heute haben, öffnen.
Man hat es gehört nebenbei übrigens.
Man hat es genau, also hast, genau, ja. die sind
stimmt so es, alt, das, so stimmt, alt. Es das, stimmt es, dass eine Flasche 140 Euro von den vieren kostet? Die kann ich ja auch machen.
Ja. Genau.
Das geht und nicht.
Genau das ist das Problem. Ich bin bei zwei Weinen, weißt du? 2011 steht hier drauf. Mhm. Und was steht da drauf? 1997. Michi, die kann ich jetzt nicht öffnen. Das geht nicht.
Ja,
das bringt mich nicht übers Herz.
Hallo. Aber das ist also, das Spiel. Nein. Aber das ist das Spiel, oder?
Ja. Also ja, das Großartige ist, und das haben wir auch noch nie gemacht, und also danke Guillermo an euch, dass ihr die Möglichkeit uns gegeben habt, dass wir sowas mal zeigen können, weil die Grundidee ist, dass wir quasi den gleichen Wein, ja, diesen Gran Reserva 904.
Ist immer der, sind alles, okay, verschiedene Flaschen, immer der gleiche Wein?
Nein. Die letzten beiden. Also wir starten gleich mit einem Rioja Reserva 2018 Vigna Alberti. Danach machen wir einen Rioja Reserva Vigna Adanza 2015. Und dann haben wir zweimal den gleichen Wein aus einer Zeitspanne, also aus einem Unterschied von 14 Jahren. Ja, und das ist eigentlich das wirklich Spannende für viele Leute, die sagen so, wie wenn ich den Wein heute kaufe, wie schmeckt er dann eigentlich? Weiß ich dann in 14 Jahren, mag ich den überhaupt? Hätte ich ihn schon trinken sollen? Ärgere ich mich? Ist es für mich überhaupt wert, den Wein zu kaufen? Und das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, sowas mal probieren zu können. Wir haben jetzt natürlich auch nicht unlimitiert die Anzahl bekommen, aber es gibt eine gewisse Menge. Und vor allem haben wir diesen Wein vom Weingut bekommen. Das heißt, der 97er Gran Reserva 904 lag die letzten über 20 Jahre am Weingut, also 25 Jahre am Weingut, also ist da perfekt gelagert, ist jetzt nach Deutschland gekommen zu unserem Partner Sigges Weinkeller und jetzt können wir den probieren. Also ihr müsst die Weine aufmachen, weil wir wollen ja drüber sprechen, sonst macht es gar keinen Sinn. Und Guillermo, wir sprechen über Vigna Alberti 2018 Rioja Reserva.
Genau, also Vigna Alberti ist den ersten Wein, von den wir heute probieren werden. Also, es ist komplizierter Podcast heute, ganz verwirrend in den ganzen Namen. Ne? Und ich erzähle euch jetzt erstmal, was unsere Namen einfach bedeuten. Ne? Also Vigna Alberti, Vigna Ardanza und Vigna Arana. Das sind drei von unseren Weinen. Alberti, Ardanza und Arana sind die Nachnamen von Familien, die Bodegas seit Jahrzehnten, wenn nicht 100 Jahre gemanagt haben. Ah. Genau. Ja. Und Alberti ist meine Familie. Also mein Großvater war Guillermo de Aranzabal Alberti. Und meine Urgroßmutter war halt Alberti als erster Nachname.
Und wird eines Tages denn ein Wein Wiener Bittner heißen?
Nee, ich habe schon Alberti. Okay. Ich bin ja schon Alberti. Und Ardanza ist auch eine ganz wichtige Familie, die in unserer Geschichte teilgenommen hat. Und Gran Reserva 904 und 890.
Ist nochmal drüber, 890 dann.
Genau. Das sollte eigentlich auch originell, war das 1904 und 1890.
Ah.
Aber das würde noch komplizierter sein, weil dann würden die Leute den Namen des Weines mit dem Jahrgang verwechseln. Genau. Ne?
Ah, das ist ja ein Wein von 1904, würden die sagen dann. Ne? Und dann müssen sie sagen, nein, der ist ja von 1997, aber steht da 1904 drauf. Also von daher nur 904. Wusste ich auch noch nicht.
Genau.
Und die Jahrgänge sind dann ganz klein nur, ne? Genau.
Und sag mal, 1904, da ist diese, da ist irgendwie der Inhaber des Weinguts hat sich da zusammengetan mit so einer Vereinigung aus der Region, oder?
1904 hat die Arranza-Familie und die Riojalta haben sich fusioniert, sind zusammengekommen. Das war 1904 und 1890 sind wir geboren. Also das ist der Ursprung.
Leute, da muss man jetzt echt viel Wein trinken, um das zu verstehen.
Nee, man muss nüchtern bleiben, dass man sich das noch merkt, ehrlicherweise.
Genau, nichts trinken. Nichts
Rioja, nochmal, Rioja, auch das war so lustig, als ich die Flaschen bekam und meine Frau dann sagte, jetzt jemand, die sich nicht so gut auskennt mit Wein, sagte dann, Rioja, ich denke, das ist so ein Billigwein. Und das können nur dann Leute, das ist tatsächlich, ich habe früher auch so, man dachte so Rioja, das ging einem so leicht über die Lippe, aber das ist das Gegenteil. Das ist auf Augenhöhe mit Bordeaux. Michael, Guillermo, ja.
Ja, also in Rioja, vor allen Dingen im Süden der Rioja, hat es historisch ganz viel Billigwein produziert. Und,
okay, daher kommt das, okay.
Ja, und in Rioja Alta Region ein bisschen mehr Qualität. Heutzutage gibt es überall gute und schlechte Weine, wie in alle Regionen weltweit. Aber was ganz komisch ist, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber in Deutschland wird ganz viel Rioja Billigwein gekauft. In der Schweiz ist es, also wir verkaufen vielleicht mehr Rioja Alta Wein in der Schweiz als in ganz Deutschland. Aber ja, das ist so. Also deshalb denkt der deutsche Weintrinker, dass Rioja vielleicht Billigwein ist. Also.
Okay, aber es ist tatsächlich beides möglich. Es gibt auch es gibt auch Riojas für 10 Euro oder für 5 Euro oder für 8 Euro.
Ja, sicher. Ja,
wahrscheinlich für 2,99. Aber tatsächlich gibt es eben auch wahnsinnig viel, viel preiswerten Bordeaux und günstigen Bordeaux, auch vieles unter 10 Euro. Man redet ja immer nur über die Top-Sachen, so ein Mutto Rothschild oder ein Petrus, den wir schon öfter besprochen haben, oder ein Lafite, ne, da wird jetzt ja aktuell die neue Imprimeur-Kampagne gerade startet mit dem Jahrgang 2021, der eher ein eher nicht so ganz fantastischer Jahrgang nach vielen großartigen Jahrgängen ist. Und da kosten die Weine viele 100 Euro, aber sehr, sehr viele, die Mehrheit der Winzer haben eben Probleme, ihre Weine überhaupt für 3, 4, 5 Euro zu verkaufen. Und so ist es beim Rioja ein bisschen. Fürs Image ist es natürlich schlecht, logischerweise, weil ich habe aber trotzdem noch das Gefühl in meiner Weinwelt hier im Club, dass viele sagen, oh, ein Rioja, also dass das schon noch eine Aussage auch hat, dass man weiß, so ich habe einen Rioja, wobei man dann schon immer sagen muss man in den Bereich Reserva gehen oder Gran Reserva, zumindest aus dem Rioja, weil das schon ziemlich stark eingeschränkt ist, was es sein muss und darf, was auch die Lagerung betrifft. Und dann ist es automatisch, muss es einfach ein bisschen teurer sein, weil die Weine sowohl im Fass als auch am Weingut nochmal gelagert werden, bevor sie in den Verkauf dürfen.
Kann man denn sagen, Michael, wenn man da diese große Auswahl hat, ab welcher Preisklasse ist das so, wenn man gute Weine trinken will? Wo geht das los beim Rioja?
Ich würde sagen, jetzt mit Vina Alberti geht es aus meiner Sicht jetzt los. Der kostet 15,90 €, dass ihr mal eine Idee kriegt. Ich glaube, damit sollten wir jetzt auch starten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Benchmark der Wein. Zur Rebsorte, Guillermo, da haben wir jetzt noch nichts gesprochen. Jetzt vielleicht in dem konkreten Fall Vina Alberti. Also generell kann man sagen, dass die allermeisten oder dass die vorrangig angebaute Rebsorte im Rioja Tempranillo ist. Ja, also man ist nie verkehrt, wenn man sagt, ja, das ist sehr oft auch reinsortig Tempranillo. Da gibt es manchmal noch ein bisschen Graciano. Genau, also da Garnaccia. Gibt es noch andere. Garnaccia, genau. Was ist das jetzt bei Vina Alberti?
Also Vina Alberti ist 100% Tempranillo.
Okay.
100% Tempranillo, 2 Jahre in amerikanischen Fässer, die wir hier in der Bodega produzieren. Also wir kaufen das Holz in Amerika, in Kentucky, lassen es zu uns liefern und hier lassen wir es 2 Jahre lang trocknen. Und 2 Jahre danach machen wir unsere eigenen Fässer. Wir lieben Weine lange im Fass zu haben, in der Barrique, weil das die Weine Komplexität gibt. Und unsere Weine müssen jahrelang in der Flasche leben. Und dafür müssen die auch lange Jahre lang im Fass sein. Das muss so sein. So verstehen wir Qualität in Rioja Alta. In Rioja Alavesa glauben wir nicht, dass Weine lange in der Barrique und in der Flasche sein sollen. In Rioja Alavesa sind es maximum 2 Jahre lang im Fass und 1 Jahr in der Flasche.
Ja, dann lass uns doch mal reinriechen in den Vigna Alberdi. Amerikanisches Holz hat ja sehr oft bei dem Podcast mit Steffi Hehn, hat sie das auch gleich quasi, als sie uns den Rioja erklärt hat, gesagt, und es muss ich jetzt auch dran denken, amerikanisches Holz oft ein bisschen Kokosnote, ne? Und ich finde, wenn du das, ja, also Vanille kommt ja dann auch eher vom Toasting, ne? Wahrscheinlich so diese leichten Röstaromen. Was riecht ihr noch?
Rote Früchte, sehr, sehr fruchtig auch. Mhm. Sehr, sehr intens. Und hier suchen wir zum Balance. Also wir suchen nicht, dass die Säure stark ist oder dass die Frucht eine Hauptrolle spielt. Wir suchen wirklich, dass alles ganz gut integriert ist. Auch die
ist nicht auch irgendwas sowas wie Minz? Ist sowas wie Minze oder irgendwas? Was ist dabei? Was so diesen. Ist es Minze?
Nee, ja, sondern, ein bisschen. Ne? Und so ein bisschen so wie Menthol.
Menthol, ganz genau. Menthol, das ist es. Ja. Also man riecht es. Riecht so ein bisschen, wisst ihr, wenn man manchmal so eine Erkältung hat und dann sich inhaliert, so ein bisschen riecht das. Aber Menthol, doch, ich habe total Menthol. Michael, hast du auch Menthol?
Ja, also man muss immer aufpassen, dass man nicht in das Medizinische abrutscht, weil das natürlich unsexy ist. Aber ich weiß total, was du meinst. Der Wein ist ja auch kräftig. Ja, also das ist auch, es gibt ja so eine Liste quasi, die man auf der Seite riojawine.com einsehen kann, über die Qualifikation der Jahrgänge, wo das Rioja, und das machen einige Regionen, sagt, was das für ein Jahrgang ist. Und der 2018er wird als guter Jahrgang, da gibt es noch sehr gut und da gibt es noch exzellent und dann gibt es auch noch bei gut leider noch Abstufungen. Also das ist schon ein ordentlicher Jahrgang. Ich bin auch überrascht, Guillermo, dass der schon so gut trinkbar ist. Also dass das Tannin ziemlich weich ist, dass das sehr harmonisch ist. Seit wann ist denn der auf dem Markt? Also das muss ja, wenn wir gelernt haben, das ist ein Reserva, das heißt, er muss mindestens 3 Jahre reifen zwischen Eichenholz und Flasche. Davon auf jeden Fall mindestens 1 Jahr im Holz. So lang kann der noch gar nicht auf dem Markt sein, ne?
Genau, nee, Februar.
Okay.
Und wir produzieren nicht alle Weine alle Jahre. Also wirklich nur, wenn der Jahrgang gut genug ist, um Vigna Alberdi oder Vigna Ardanza oder 904 zu machen. Ne? 2017 zum Beispiel haben wir Alberdi nicht gemacht, nicht produziert. Aber wir werden wahrscheinlich in der Zukunft ein Ardanza 2017 sehen, weil es ein guter Jahrgang für Ardanza war, aber nicht für Alberdi. Und auch andersrum, wie 2018 zum Beispiel.
Und was macht ihr dann mit den Trauben, okay, die dafür vorgesehen waren? Oder?
Genau, wenn die Qualität von den Trauben, die zum Beispiel für Ardanza sein wären, gut genug ist oder den Stil respektiert von Vigna Alberdi, können wir Vigna Alberdi produzieren. Hm. Wenn nicht, dann verkaufen wir die einfach. Ah, okay. Machen wir Wein und verkaufen Wein oder die Trauben. Und im Durchschnitt produzieren wir Alberdi so 8 Mal pro 10 Jahre, Ardanza um die 6 Jahre, jede 10 Jahre, 904 5 Mal oder so. 4, 5 Mal.
Und also nur jeden zweiten Jahrgang gibt es dann quasi einen umgerechnet. Ne?
Genau. Ich habe gelesen, irgendwie insgesamt mit der ganzen Gruppe macht ihr 3 Millionen Flaschen im Jahr.
Ja, 3 Millionen würde schon eine große Nummer sein.
Gutes Jahr.
Normalerweise 2,5 okay. oder so.
Insgesamt. Und nur Rioja Alta, also was ist da so euer Output?
Was? Entschuldigung?
Was ist bei Rioja Alta, also jetzt im Rioja Alta, was ist da euer Output?
Oh, ja, das würde 60% oder so sein.
Okay.
Ungefähr. Mhm. Also 60% in Euros, also in Litern vielleicht 50% oder so. Und unser Top-Seller ist Viñardanza und da produzieren wir 600.000 Flaschen von.
Mhm. Ist da ein bisschen was Salziges auch dabei oder ist es gerade? Oder ist es die Mischung aus allem? Oder habe ich zu viel Chips gegessen eben?
Nee, immer Chips sein. Essen beim
könnte
beim
sein, könnte Essen. Sein.
Vielleicht die Mineralität könnte sein, ein bisschen.
Könnte sein.
Weiß nicht.
Ich mag es am Gaumen total. Ich finde, es ist so schmeichelnd. Es ist trocken und es ist nicht zu warm vom Alkohol. Den hatte ich am Anfang in der Nase mehr, was du meinst, dieses Mentholige oder so. Das ist am Gaumen magisch. Das ist sehr, sehr geschmeidig. Ich bin überrascht, trotz der Holzreife, weil viele ja vielleicht da auch Sorge haben. Du kannst Holz auch ordentlich einsetzen, wenn genug Kraft ist da von der Traube selber. Und das scheint hier der Fall zu sein. Also ich.
Ja. Und es ist nicht schwer, Michael, ne? Michael Guillermo, es ist nicht schwer, überhaupt nicht der Wein.
Ja, das Label sagt was anderes, aber du riechst den Alkohol ein bisschen,
nicht.
Ja. Das ist ein kräftiger Wein, der aber nicht brennig ist oder alkoholisch, da bin ich bei dir, ja.
Mhm. Genau, also da wir die Intensität und die Frucht auch hoch ist und auch ein bisschen, also ist ein bisschen Säure, nicht zu viel, aber das balanciert sich alles halt. Ne? Und das ist unser Viña Verde, unser Entry-Level-Wein. Ja. Also von hier geht's hoch und es ist trotzdem ein super Wein, super lang, auch im Mund. Der Geschmack bleibt und bleibt, ne? Sehr lang. Und das ist unser Reserva.
Aber der nächste Wein, der Viña Adanza, das ist, hätte ich jetzt eher erwartet, dass wir den zuerst trinken, weil ich war irgendwie im Februar in Spanien und ich glaube, da habe ich den überall gesehen. Also das ist wirklich...
Ja,
das ist
der meistproduzierteste Wein, hat er gesagt, ne?
Ja. Allgegenwärtig.
Ja. Hatten wir den auch schon mal?
Ist der auch so verbreitet? Also in Spanien?
Viele denken, dass La Rioja Alta einfach nur die Region ist und dass der Name unserer Bodega Ardanza ist. So berühmt ist dieser Wein.
Ja.
Ja. Also die glauben wirklich, wie wir heißen, Bodega Ardanza.
Ja. Michael, hatten wir den nicht schon mal im Podcast?
Ich weiß nicht, ob wir Ardanza oder Aranha hatten, aber ich glaube, wir hatten Ardanza mit Steffi Henem in dem Live-Podcast.
Weil nämlich mir kam das Etikett total bekannt vor.
Ja. Ich mag den Wein total gerne, deswegen kann es durchaus sein, dass ich den schon mal rausgezogen habe, weil ich finde das Preis-Leistungs, aber das werdet ihr gleich selber sehen, der kostet ein bisschen mehr, aber das würde ich sagen, würde ich jetzt immer investieren. Also, ja.
Ja. Was kostet der?
Ich will ja nicht über den Preis reden, bevor wir das probieren. Wir sollten ihn, finde ich, erst probieren. Ich wollte noch einmal, während ihr einschenkt, zur Farbe, weil ich jetzt ja gerade aus Argentinien zurückkomme und diese schwarzen Malbecs die ganze Zeit probiert habe, wie die Farbe eigentlich auch schön so richtig strahlend, eher so Kaminrot ist oder so, also sehr glänzend und eben auch nicht so tief dunkel. Ne? Und das mag ich eigentlich auch. Es impliziert, dass es ein bisschen leichter ist, was es nicht ist. Ne? Aber ich mag die Farbe, sieht, finde ich, sehr schön aus. Beim ersten und jetzt auch beim zweiten schon. Adanza 2015 Reserva.
Jo, hier wird es wieder ein bisschen kompliziert. Es ist, also Etikett sagt, es ist ein Reserva, aber in Wirklichkeit ist das ein Gran Reserva. Das sind 3 Jahre im Eichenholzfässern und Rest ist in der Flasche. Also 2015, das ist eigentlich ein Gran Reserva. Aber Etikett sagt Reserva, weil mein Vater, Präsident, hat unser technisches Team um die beste Qualität, die beste Ardanza-Qualität gebeten. Und dann haben die Winemakers gesagt, okay, dann die beste Qualität für ein Reserva ist ein Gran Reserva. Dann haben sie einfach ein Gran Reserva von gemacht und halt als Reserva verkauft. Und das ist so. Und in Spanien ist Viñalverdi ein Crianza. Das ist der gleiche Wein, das ist ein Reserva, aber wir verkaufen es als Crianza, weil wir sonst die ganzen Bars verlieren würden. Weil Leute in Spanien kaufen auch oft ein Crianza bitte. und da würden wir keinen Wein haben. Aber und deshalb sagt das Etikett Crianza. Ne?
Das habt ihr freiwillig abgestuft, einen Fuß in die Tür zu kriegen, um wirklich auch bei den Menschen ins Glas zu kommen und nicht nur irgendwo in den...
Genau. Okay. Also wer auch immer ein Reserva, ein Vignardanza kauft, trinkt in Wirklichkeit ein Gran Reserva.
Aber das ist ja eine noble Geste, weil ihr könntet natürlich für einen Gran Reserva mehr Geld nehmen als für einen Reserva, weil die Bereitschaft wäre ja höher und es ist ja auch wertiger. Aber das ist eine super Insider-Information.
Mhm. Ja, aber warum? Wir haben schon drei Gran Reservas. Also niemand in Rioja hat drei Gran Reservas. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Und wir haben, also vom Wein her, haben wir vier Gran Reservas. Also das ist die Tradition und die Klassizismus von La Rioja Alta. Es sind die langen Zeiten in der Bodega.
Und wieso wollen die Leute lieber einen Crianza in der Bar? Weil er günstiger ist, oder?
Ja, also in der Bar trinkt man Crianza. Reserva ist mehr für Essen, Abendessen. So ist es normalerweise.
Okay. Guillermo, und wenn man diese vier Flaschen so sieht, fällt mir auf, dass dieser Adam, den wir jetzt gleich besprechen werden, kommt als einziger in so einer Burgunderflasche. Gibt es dafür einen Grund, warum das so ist? Die anderen haben alle diese klassischen Bordeaux-Flaschen und der ist in so einer Burgundflasche.
Ja, die Burgunderflasche, also Ardanza ist 80% Tempranillo, 20% Garnacha. Und das ist auch der Stil des Weines, ist auch ein bisschen mehr Burgunder. Ne? Und von daher aber diese Flasche haben wir seit 80 Jahren. Also das ist wirklich, ja, also 904 ist es 1904, 890 ist 1890 gegründet, die Marke, und Ardanza ist in den 40er. Also wir sprechen hier über viele Jahrzehnten und damals wurde das so entschieden und so haben wir es heute noch.
Also das ist der vermeintlich feinere, elegantere Wein quasi jetzt im Vergleich.
Ja, ja. Mhm, okay. Gran Reserva und Reserva. Nochmal zum Mitschreiben. Reserva 2 Jahre im Fass, Gran Reserva 3 Jahre im Fass. Richtig?
Ja. Nee. Nee. Ja. Der Reserva muss mindestens 1 Jahr im Fass sein.
Aber Guillermo sagt richtig und du sagst falsch. Wem glauben wir jetzt, Axel? Nee.
Mindestens,
ich dachte, Reserva, 3 und 6.
Nee, Reserva muss länger als 1 Jahr.
Ich glaube nur Guillermo. Also Reserva muss 2 Jahre?
Ich glaube ja, aber also es gibt ein Minimum im Fass und dann ein Minimum insgesamt. Genau. Fass und Flasche. Und ich glaube, Minimum für Reserva im Fass ist mehr als 1 Jahr. Ich glaube, es ist 2, aber...
Okay, also dann aber insgesamt 3 Jahre, richtig?
Ja.
Und Gran Reserva?
Und Gran Reserva, also wir sind immer weit über, was die Regulation sagt. Also unsere Weine sind 4 Jahre im Fass, 4 Jahre in der Flasche. Und unser anderer Gran Reserva ist 6 Jahre im Fass, 6 Jahre in der Flasche. Minimum müsste ich jetzt gucken. Aber wir, wie ich eben gesagt habe, uns ist es egal, was die Regulation sagt. Wir machen perfekte Weine und wie wir dann, was wir auf ein Etikett schreiben, das entschieden wir dann. Also danach.
Sehr gut. Und wie würdest du diesen Wein jetzt im Unterschied zu dem vorherigen beurteilen? Ja. Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied? Oder Michi und Lars, wo würdet ihr?
Ja, also Ardanza, wie ich sagte, hat 20% Garnacha. Und das kommt aus dem Süden der Rioja. Da, wo es ein bisschen wärmer ist, weniger Regen und da kann die Garnacha sich besser entwickeln. Und 80% Tempranillo aus Rioja Alta. Und die Mischung gibt diesen Wein, also macht es sehr, sehr speziell. Wir haben hier ein bisschen mehr Potenz, aber es ist trotzdem elegant. Ein bisschen mehr, wie sagt man, Tannik.
Ja? Mhm. Tannin.
Ja, und noch länger im Mund. Also nach dem Trinken bleibt der Geschmack noch länger als ein Vigna Alverdi. Also es ist schon ein sehr eleganter Wein, aber halt ein bisschen mehr potent.
Also ich habe so irrsinnig viel so irgendwie so Schokolade, Tabak, ein bisschen Orangenzeste und sehr, sehr dicht dabei. Ohne, also ich, auch das finde ich wieder elegant und ich finde das Tannin gar nicht so hart oder scharf. Ich habe ein sehr, sehr feinkörniges Tannin. Das heißt, es zieht ein bisschen an den Lippen, aber es ist nie so, dass du denkst so, boah, was ist das denn?
Nee. Absolut. Ja. Also es ist mehr als Alverdi. Aber man kann es nicht wie mit Ribera del Duero vergleichen, zum Beispiel. Das ist ganz viel kräftiger, ne? Aber für Rioja, für unserer Rioja Alta Style, ist es schon ein bisschen kräftiger, ne? Sehr intens auch. Und 2015 war das erste Jahr, in dem wir die Optical Sorting Machines benutzt haben. Und das merkt man wirklich. Also seit 2000, das ist eine Maschine,
die fotografiert eigentlich quasi. Darf ich das kurz, ich steige einmal kurz ein. Es ist quasi ein Sortiertisch und da kommen die Trauben drauf und werden wie auf so einem Fließband quasi weitergeleitet. Und dann werden diese Trauben quasi einmal kurz fotografiert, wobei es auch mit, so wie ich das kenne, vom Gewicht her abhängt, wie schwer die Trauben sind. Das heißt, wenn die schon aufgebrochen sind oder wenn die, dann sind die eben leichter, die Trauben, weil schon ein bisschen Flüssigkeit weg ist und dann ist das nochmal süßer. Und dann werden die einzelnen Trauben, die nicht gut sind, individuell weggepustet, bevor sie in den Vorgang bevor sie quasi gemeischt werden. Das funktioniert von alleine. Das heißt, das Gerät sortiert die nicht perfekten Trauben von alleine raus. So schnell kannst du gar nicht gucken, so schnell schießen die da quasi, bevor sie in die Presse kommen, raus.
Das sind irgendwie 6.000 Kilo pro Stunde, kann das prozessieren. Und das ist fotografiert, jede Traube individuell, Densität, Farbe, Gewicht. Und da können wir 13% der Produktion aus der Bodega lassen. Also das schlechteste 13%. Ne? Und das verkaufen wir dann an andere Bodegas. Und
wir an Kuhne. Ja. Was? An welche Bodega verkauft ihr es? Wer bekommt das? Bodega Aldi und Bodega Lidl bekommt.
Also ist das so? Kommt da der Billigwein her oder? Kann man das sagen?
Nee, verkaufen wir in Bulk, also nicht in der Flasche.
Ja, aber ist das der Grund, weswegen Weine so günstig, also weswegen so günstige Weine existieren, weil die dann aus solchen Ausschuss produziert sind? Oder?
Nicht unbedingt, nee. Also wir verkaufen die schlechte Weine, verkaufen wir wahrscheinlich teurer als die schlechte Weine aus Süd.
Was die man hier kaufen kann, ja, klar. Das ist bestimmt so, ja.
Ja, und das merkt man echt, die Maschine, die ist echt super. Und wir waren die Ersten in Rioja, die hatten. Jetzt haben die das ganz viele Bodegas und insgesamt in der ganzen Gruppe haben wir 5 davon. Jede dieser Maschine kostet um die 120.000 Euro oder so. Und in Galicien sind wir außerdem die einzige Bodega, die diese Maschine hat.
Die sortiert die nicht aus.
Pustet sie weg.
Genau, die pustet die.
Ah, doch.
Die anderen weg. Ja, die sortiert.
Wegpusten.
Und das ist ja krass. Und weil sie optisch erkennt, die Traube ist nicht gut und dann gibt es irgendwie. Und dann ist die Traube weg. Irre.
Genau. Könnt ihr googeln. Ist unglaublich. Es gibt echt tolle Videos und das ist wirklich schön zu sehen. Ja.
Wie heißt die Maschine? Optical, wie heißt das?
Sorting. Optical Sorting Machines.
Okay.
Ja. Krass. Und das haben wir seit 2015.
Und spart halt richtig Personal wahrscheinlich, ne?
Also
wir, wenn wir das manuell machen würden, würde das, weiß nicht, 3-4 Leute brauchen, aber da würdest du keine 6.000 Kilo pro Stunde schaffen. Und außerdem brauchst du auch Leute, die die ganze Maschine programmieren müssen oder reparieren müssen. Also ist gar nicht, kein Spaß. Ne?
Nein, aber du, am Ende musst du sagen quasi, dass der Mensch so schnell gar nicht das schauen kann, wie das dieses Ding kann. Und es ist natürlich tatsächlich A, das Investment dieser Maschine und B, 13% Ausschuss, das ist ja wahnsinnig viel. Die könntest du ja auch mitverarbeiten, 13% bei 600.000 Flaschen sind das ja irgendwie 78.000 Flaschen, ja, so um und bei. Man muss sich mal vorstellen, dass man das nicht verkaufen kann, sondern das verkauften die quasi dann in Containern oder in schon gepresst als Saft dann an andere Weingüter, aber würden natürlich viel mehr Geld bekommen, wenn sie es selber machen. Das heißt, das ist ein absolutes Merkmal dafür, dass man noch mehr Qualität sucht im Weingut. Das ist es, ja.
Und schmeckt man das wirklich? Also ja, wenn die aussortiert sind? Ja.
Ja, unglaublich, unglaublich. Weil wir am Anfang hatten wir Angst, was ist, wenn das 13% besser schmeckt als das 87%? Das war unsere Angst, ne? Was würden wir dann machen? Aber nee, merkt man echt, das ist, kann man ganz einfach merken.
Also wie macht sich das?
13% verlieren wir nur mit der Maschine, 13%. Mhm. Also auf dem außer der Maschine, also im Weingut selber, lassen wir so circa 20% draußen und nachher in der Bodega verlieren wir auch 2-3% pro Jahr. Wie heißt das? Die Evaporation.
Ja, Angel's Share, also verdampft einfach, quasi verdampft, im Fass. Genau. Ja. Und ja. 20% wird erst gar nicht geerntet, weil ihr es als nicht gut genug empfindet oder weil es eben, ja.
Aber kann man das irgendwie sagen? Wie macht sich das bemerkbar? Wie schmeckt ein Wein, bei dem nicht sortiert wird?
Ja, du hast halt quasi, also wenn Trauben bei der Ernte oder so zum Beispiel schon übereinander in diesen kleinen Erntekisten sind, dann werden die durch den Druck der Trauben, die drüber liegen, also die Trauben, die ganz unten liegen auf der Kiste und dann ist es ja auch heiß da während der Ernte, dann öffnen die sich und dann fängt dieser Gärprozess in der Traube quasi schon an. Das heißt, die Trauben, sie ist nicht faul, aber sie ist weiter und nicht ganz in dieser Klarheit, wie sie sein soll. Und die musst du aussortieren. Und das kann das menschliche Auge ja zu einem gewissen Grad, aber in der Geschwindigkeit eben nicht in dieser Perfektion, wie diese Maschinen das auch können. Also die sind schon relativ weit verbreitet in Top-Weingütern. Und dieses Investment, glaube ich, holt man schon rein, wenn man die Qualität dann durch steigert. Es würde vielleicht im Umkehrschluss heißen, Guillermo, dass wir den 2011er, den wir jetzt probieren, 4 Jahre bevor ihr die Optical Sorting Table hattet, dass wir jetzt sofort Dinge schmecken, die da noch nicht aussortiert wurden. Aber wahrscheinlich ist es so, dass das schon so Boutique ist, auch beim 904er, dass da wirklich jede Traube auch schon von Menschen, auch damals schon in 2011, sortiert und quasi dreimal gestreichelt und fünfmal vor und zurück gemacht wurde, bevor sie überhaupt dann gepresst wurde.
Aber das heißt, man kauft eine Maschine für viel Geld, um Sachen wegzuschmeißen, ne? Also was heißt
völlig wegzuschmeißen? Richtig. Um weniger Ertrag zu haben. Ganz richtig. Ja.
Richtig, richtig. Ja. Und 2011, das stimmt, da hatten wir die Maschine noch nicht. Und den nächsten 904 wird 2015 sein. Also nicht 12, nicht 13, nicht 14. Und das hat die Maschine schon. Also das wird ein super, super, super Gran Reserva 904. Werden wir aber nächstes Jahr erst verkaufen.
Und die Farbe von dem 904 ist natürlich, das ist natürlich jetzt wirklich der Hit, ne? Das ist wirklich.
Habt ihr?
Das ist eine die Farbe ja, ist
aber
irgendwie.
Aber wir haben noch den
Adanza. Habt ihr den Adanza? Ich wollte sagen, so. Habt ihr dazu nochmal was jetzt im Vergleich auch zum ersten und geschmacklich und von der Länge
mega,
und so
mega,
weiter?
Mega, 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 viel, 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 viel besser. Also mein bescheidenes Urteil. Nicht, weil der andere schlecht war, sondern weil der hier so toll ist. Aber ich glaube, ich habe hier in Spanien jetzt auch schon, oder vielleicht nicht den Jahrgang, aber auch davon getrunken. Und ich finde, dass ich finde, das Holz kommt vielleicht mehr durch, weiß ich nicht genau. Also ich finde, es ist vanilliger und es ist voller im Mund und es ist einfach geiler, das Teil.
Schön.
Ja, es hat mehr Extrakt auf jeden Fall. Es wirkt dichter am Gaumen, ne? Es wirkt nicht gewobener, ohne aufdringlich zu sein, ohne zu hart zu sein. Ich finde, das zieht sich durch eure ganze Linie. Die Weine haben immer was Elegantes, was Erhabenes, ja. Und das finde ich ist, was sagst du denn, Lars? Jetzt, du bist schon
beim Lars. Das hat auch noch so Lakritz, finde ich. Also, habe ich hier.
Ach, das auch, ja.
Ich freue mich schon an der Farbe. Das ist schon nochmal, okay. Das ist irgendwie, die Farbe ist so, Das ist so dieses, weil dieses Schattenmorellige, dieses, ne? So was du dann auf so auf dem Kaiserschmarrn hast, wenn das richtig gut gemacht ist, das ist irgendwie eine tolle, ist eine tolle Farbe.
Also jetzt schenken wir 904 ein aus dem Jahrgang 2011. Guillermo, das ist der aktuelle Jahrgang, richtig?
Das ist der aktuelle Jahrgang, ja.
Richtig. Das ist der Wahnsinn, okay. Ja. 2011, der aktuelle Jahrgang.
Ja, wenn
weil Leute sagen, warte, 2000, weil 2015 noch nicht da ist. Ne?
2011, Guillermo, wie lange nochmal 2011? Das heißt, ihr macht ja nicht 3 Jahre und nicht 4 Jahre, ihr macht 6 Jahre in der Flasche und im Fass insgesamt?
Ja, genau. Also nee, es sind Gran Reserva 904 sind 4 Jahre im Fass und dann alles andere ist in der Flasche. Wir sagen nicht, wie viel genau in der Flasche ist, weil es kommt darauf an, was für ein Jahr wir diese Flasche verkaufen. Hm. Wir müssen im Markt, müssen wir ja 2, 3, 4 Jahre lang mit dem gleichen Jahrgang sein, bis der neue Jahrgang rauskommt.
Aber beim Gran Reserva ist es eigentlich so, dass der frühestens nach 5 Jahren der Produktion auf den Markt kommen kann.
Und diese Farbe, jetzt weiß ich auch, was Lars meinte gerade, diese Farbe, das erinnert so ein bisschen an diesen, ich sag mal, an diesen Redigaffi nicht ganz, aber also es wird durchsichtiger, ne? Das ist normal, wenn es älter wird, oder?
Ja, kann man ja? Auch in den Seiten sehen, ne? Wird es auch ein bisschen so gläsiger, ein bisschen heller.
Und das ist, weil er so alt ist? Verliert, ja. Also, verliert ein alte Weine einfach die Farbe mit der Zeit?
Ja. Hm? Könnte man sagen, nicht alle, aber ja, die Farbe spielt eine große Rolle.
Aber das ist natürlich jetzt, also das ist ein bisschen gemein mit dem im Vergleich mit den anderen, oder? Das ist ja.
Ja.
Na, das ist jetzt, ich bin im. Ne?
Ist wirklich komplex. Ganz ja. Viel Tabak. Könnt ihr den Tabak schmecken? Wahrscheinlich. Super sanft, auch im.
Das meine ich, total sanft, genau. Gar nicht so. Tabak sanft. Denkt man immer so aggressiv oder so, dass man nee, so Nikotin. Nee, gar nicht, ja.
Gar nicht. Nee. Ganz eleganter Wein. Sehr elegant.
Hast du noch ein bisschen Kirsche natürlich, ne, oder?
Ja, ein bisschen Kirsche, aber halt nicht frische Kirsche. Ne? Kirsche.
Nee. Aber irgendwas. Aber ich finde schon, dass er. Ich finde das ja auch. Ja. Dass er fruchtig ist, oder? Man schmeckt die Frucht schon.
Mhm. Mhm. Ja, aber eher wirklich so getrocknete Früchte, finde ich. So wirklich, also so dörr. Gedörrte Früchte, finde ich.
Nee, ich liebe den
Endlich sagt das mal einer zu dir, Michael.
Entschuldigung, nee, Michael. Stimmt absolut und ich liebe aber den, wie lang der nachher im Mund bleibt. Also das ist etwas wirklich typisch aus La Rioja Alta, aus unserer Bodega. Der Geschmack, der bleibt im Mund für Minuten.
Und wenn ihr den jetzt mal runtergeschluckt habt oder gespuckt, wie genial das ist, unter der Oberlippe, wie sich das da reinsetzt. Irgendwo höre ich ein Echo, hören euch mich oder?
Stimmt, ich höre auch ein Echo.
Ja, ich auch.
Ich nicht.
Der Ton, glaube ich, kann der Ton nicht über deine Kopfhörer kommt oder zumindest auch über den Lautsprecher in deinem MacBook oder in deinem Handy?
Nee.
Warte. Nee, bei Michi?
Bei mir eigentlich nicht. Jetzt nee? Hört ihr mich? Nee. Okay, jetzt höre ich auch kein
Echo. Jetzt ist Echo weg, Michael, nachdem du es eingestellt hast.
Also probiert
mal. Aber der, ja.
Probiert mal unter der Lippe. Das ist, finde ich, so ein Mega-Gefühl. Was passiert unter der Oberlippe, wenn du den Wein getrunken hast? Finde ich, ist mega. Das ist so schön. Das ist so packend und so lange, wo das wirklich so ein bisschen zieht und zippt und das ist dieses Tannin, diese lange Lagerung, die Kraft, die der Wein hat. Puh.
Ist 2011, ja, aber trotzdem frisch. Ne? Trotzdem, also... Könntest du dich nie langweilen von 904 trinken. Also,
wie lange kann man den, wenn man den geöffnet hat, wie lange kann man den trinken?
Also dieser Wein, der wechselt jede 10, 15 Minuten. Also man kann wirklich ein Glas schütten und da kannst du eine Stunde lang und hast jede 15 Minuten ein total verschiedener Wein. Okay. Können wir zum Schluss wahrscheinlich beobachten, oder in einer Stunde.
Und wie lange geht, also wann fängt dieser ein, das zu verlieren? 3 Tage, Michael?
3 Tage hätte ich jetzt gesagt.
Ernsthaft? So lange? So kurz?
Ich will ein bisschen weniger sagen, aber, das ist ein Wein, den man, und in der Flasche hast du jahrzehntelang.
Das ist klar, aber das Interessante ist ja, wenn man den auf, das heißt, die verlieren stärker an Geschmack, als Weißweine, die man ein bisschen länger halten kann.
Jetzt höre ich wieder ein Echo.
Ja, lass ihn nicht.
Ich habe kein Echo.
Ich habe auch kein. Naja, ist nicht schlimm. Also.
Also die verlieren stärker als Weißweine? Geht schneller, dass man sie nicht mehr trinken kann?
Da bin ich mir nicht so sicher. Das könnte ich jetzt nicht so sagen.
Ich finde, die Leute sollen es auch mal probieren und uns dann schreiben, wie lange sie den Wein noch gut gefunden haben. Ich finde es immer auch schwierig, wenn ich jetzt für 50 Euro eine Flasche Wein kaufe und mal ausprobiere und dann sage, am sechsten Tag, jetzt muss ich es wegkippen, weil noch so viel drin ist. Und ich hatte aber die Hoffnung, dass es 10 Tage lang drin sein kann. Hängt auch davon ab, wie viel ist schon ausgeschenkt. Also ist es ganz oben noch und da habe ich wenig Oberfläche, wenig Sauerstoffzufuhr, oder ist es in der Mitte der Flasche, wo eben sehr viel Sauerstoff schon auch drin ist. Von daher, ich bin auch jetzt nicht, ich weiß, das ist eine Frage, die uns oft gestellt wird, Lars, aber ich bin diese wirkt für mich oft schon fast ein bisschen zwanghaft, diese Suche, wie lang kann der dann auf sein, weil wenn der jetzt gut schmeckt, ja, trink ihn doch jetzt. Wenn du das Gefühl hast, der braucht mehr Luft, schenk ihn ein, schwenk ihn im Glas, geht es doch dann schnell genug und lass den Rest in der Flasche reifen. Also das ist,
weißt du, woher die Frage kommt? Das ist ja ganz einfach. Leute kaufen das Paket, um mit uns die verschiedenen Flaschen zu probieren. Ja. Und dann machen sie die auf. Und dann haben sie halt vielleicht zu zweit 4 Flaschen offen. Und dann fragen sie natürlich, wie schnell muss ich die jetzt trinken? Das ist ja schon eine wichtige Frage für viele Hörer dieses Podcasts.
Absolut. Und meine Antwort ist, es hält länger, als man denkt. Also ich habe vor 2 Tagen den Riesling Geiersberg ausgetrunken vom Weingut Geil. Und der Podcast ist jetzt auch
schon ein bisschen her. Jahr. War das also in diesem Jahr?
Ja. Also ich finde, es hält länger, als ich immer denke. Ich habe das natürlich im Kühlschrank und ja, naja.
Dann aber schon einen anderen Wein. Ne? 2 Tage danach, das schmeckt schon anders als am Anfang. Und das finde ich halt das Schöne daran auch. Mhm. Weil man probiert verschiedene Weine aus der gleichen Flasche, aus derselben Flasche.
Würdest du diesen Wein irgendwie, weiß nicht, dekantieren oder würdest du ihn vorher aufmachen, dass er Luft kriegt? Also
ja, also wir dekantieren nie, weil, weil weil unsere Flaschen sind so viele und Fässer und Flaschen sind so viele Jahre lang zu, dass wenn wir die öffnen, das ist fast das erste Kontakt mit der Luft, ne? Und dann fangen die an, direkt sich zu verändern. Und die Veränderung, das Prozess, die Evolution, die möchten wir probieren. Die möchten wir wirklich experimentieren. Und deshalb dekantieren wir nicht, weil sonst hast du nur das letzte Foto vom Wein, ne? Aber da verlierst du den ganzen
Das ist interessant. Also das ist eigentlich ein total schöner Grund, nicht zu dekantieren, ne?
Ja. Also generell kann man jetzt, ich mache auch doppelt.
Was
kann man generell sagen?
Ja, ich höre mich jetzt doppelt.
Ja, der Österreicher. Wir können ja mal, das ist ja das Lustige jetzt für Herrn Riegel, es ist jetzt schwierig, Axel, weil man die ganzen Dekanter nicht braucht, offensichtlich. Aber ich finde dieses Bild total schön, du hast recht. Du dekantierst und es ist so, als wenn du ein Foto, also früher ein Foto machst und dann machst du gar keine Fotos und dann machst du noch das letzte Foto. Und zwischendurch hast du ganz viele Bilder halt gar nicht gesehen. Das ist ja total richtig, weil eigentlich musst du diesen Wein, wie du sagst, alle 10 bis 15 Minuten musst du einen Schluck nehmen, solange bis die Flasche leer ist.
Genau. aber es kommt oft drauf an, wie viel Zeit hast du, um so einen Wein zu trinken? Oder wer ist gerade am Wein trinken? Wenn es ein Journalist ist, dann kannst du dekantieren und ihnen den Wein wirklich auf einen Top-Moment geben. Ne? Ja. Oder wenn du wenig Zeit hast. Oder du bist bei the glass und du möchtest halt einfach einen guten Wein haben und dann macht die Bar oder der Restaurant dekantiert es und gibt es den
Gästen.
Ja, den Gästen, genau, danke.
Ja. Oder du hast 10 Gäste und die sollen sich ein Glas teilen und dann kannst du dekantieren und einschenken und dann ist es gleich weg.
Stimmt, das ist das Beste. Man geht von Nachbarn so nach. Ich bin jetzt so gespannt auf den 97er. Ich habe ihn schon eingeschenkt. Und Leute, er riecht völlig anders.
Mit dem Jahrgang 1997 hat Michi schlechte Erfahrungen. Michi, willst du
das einmal erzählen? Ist das der magische Jahrgang?
Bevor
ist, das
wir
der,
jetzt
ist es der 96. Jahrgang?
96. War das 96?
Ja? Bist du sicher?
Bei Luisa.
Ja, genau.
Interessant, weil Michael durch dieses Schwenken, er roch eben echt... Darf ich sagen, der roch eben, boah, der knallte mir entgegen, aber ich habe ihn auch zu spät aufgemacht. Ich schwenke ihn und der Geruch wird weniger. Ist das so? Oder weniger ist falsch, aber der Geruch verändert sich. Er wird nicht mehr ganz so kraft. Ist es so?
Auf jeden Fall verändert er sich. Ganz klar. Ich meine, die Farbe ist jetzt ja schon spektakulär anders. Ja? Ein bisschen das, was Guillermo auch gesagt hat, es wird ein bisschen heller. Es wird auch, jetzt bräunlich ist der falsche Ausdruck, aber um dass ich es mal mitgebe, du siehst an den Rändern, werden die deutlich heller, wenn du es leicht schräg hältst.
Siegelreflexe.
Ja.
Vielleicht?
Oh, ja.
Nicht schlecht,
ja.
Ne? Habe ich von Steffi hingelernt.
Ja, sehr gut. Ja, die hat es drauf.
Ja.
Du riechst, finde ich, so ein bisschen Erdbeere, gar nicht mehr dieses... Tabakiges, so hart, was sehr Feines. Es riecht auch ein bisschen so süß.
Mhm. Ist das so bei mir?
Nachher wird es, also weiß nicht, wie lange hat die jetzt die Flasche offen?
Eine Stunde.
Ja. Stunde. Ja, also 30 Minuten oder so nach der Flasche zu öffnen, kommt die ganze Orange. Und kann man perfekt riechen, die Orangenhautschale.
Aber es ist auch noch ein bisschen Tabak dabei und es ist ja total, der ist ja recht süß auf einmal. Oder täuscht mich das?
Mhm. Der ist süß. Also, das ist halt nicht, es ist kein süßer Wein, aber es riecht ein bisschen süß.
Also, und es schmeckt auch, also es schmeckt ja ganz anders, als es riecht.
Also am Gaumen habe ich es total die Orange. Richtig, richtig intensiv. Ja. Und was genial ist, dass die Säure so irre hoch ist noch. Das wirkt echt richtig frisch.
Absolut, absolut. Die Säure und deshalb hält dieser Wein auch so lange, ne, in der Flasche. Während der Säure, Alkohol, Intensität, also das sind die ganzen, alles was man braucht eigentlich, um Wein, 1997 Wein, heutzutage zu genießen zu können. Und 1997 war ein wirklich, wirklich komplizierter Jahrgang hier in Rioja. Also es hat unglaublich viel geregnet und wir waren nicht sicher, ob wir 1997 Gran Reserva 904 produzieren sollten oder nicht. Und dann haben wir einfach eine kleine Produktion gemacht und gut, haben weiter den Wein weitergearbeitet. Und als der Wein in der Flasche kam, ja, also, da wollten wir fast den Wein gar nicht verkaufen. Da haben wir gedacht, nee, komm, verkaufen wir einfach an eine andere Bodega oder was weiß ich, was wir machen, aber kein 904. Und mein Vater hat dann gesagt, wir verkaufen das alles. Und dann hat Julio, unser Winemaker, hat gesagt, nee, warum lassen wir den nicht noch ein Jahr in der Flasche und gucken, was dann passiert. Ein Jahr, da verlieren wir nichts. Wein ist sowieso nicht gut. Komm, wir versuchen es mal. Und dann war der Wein super. Ein Jahr danach war der Wein unglaublich. Und Gott sei Dank haben wir das so dann damals so entschieden, weil heute ist das ein super Wein. Aber 1998 war ein super Jahrgang und 904 1998, als wir den zum ersten Mal verkauft hatten, war das ein super 904. Aber heutzutage nicht. Heutzutage ist 1998 kein guter Jahrgang. Also es ist wirklich ganz asymmetrisch. Ne?
Habt ihr auch so eine Sherry-Note so leicht?
Also ich habe vor allem diese krasse Säure, ne, Michi, was du auch gerade sagtest, ist aber Soll das sozusagen? Also eigentlich ist doch ein Wein, wenn er ausgewogen ist, dass er nicht in so eine Säurerichtung geht, sondern dass es irgendwo aufgefangen wird. Oder wird das für dich irgendwo ausbalanciert?
Für mich wird es schon ausbalanciert. Ich finde es bemerkenswert halt, dass die Säure so intensiv noch ist. Er wirkt mir auch nicht so kräftig, nicht so alkoholisch auf jeden Fall, als der 2-11er. Aber ich finde, du hast viel mehr Nuancen am Gaumen. Also es ist differenzierter, es zeigt mehr, es ist zurückhaltender an sich. Das heißt, diese Primäraromatik, die Weine in den ersten 5 Jahren entwickeln, die weicht so ein bisschen. Und danach kommen so unterschiedliche. Diese Orange finde ich jetzt sehr aussagekräftig. Vielleicht doch ein bisschen Tabakglas habe ich jetzt auch, aber es ist eher nicht so auf dieser bärigen Seite jetzt. Der eher dieses Ledrige vielleicht, das diese Riojas auch oft haben.
Und das ist Sekundäraromatik?
Ja, also Sekundär, und da gibt es auch noch die Tertiäraromatik, die quasi dann im letzten Lebensstadium des Weines dann kommt. Und dann kommt irgendwann die Todessüße. Dann wird es nochmal kurz ziemlich süß und danach ist der Wein für den Gulli.
Okay. Aber,
oh, für den Gulli, sag mal, hörst du Michael auch irgendwie so, ja, als ob er im Nebenzimmer ist? Das so Mikro ist irgendwie nicht mehr an, ne? Sprechen wir lieber mit Guillermo. Nein, Michael hat so irgendwie, als ob er ohne Mikrofon arbeiten würde.
Ach so. Also ich kann ihn perfekt hören.
Du kannst ihn perfekt hören, sehr gut.
Ja. Aber
sag mal was kurz, Michi. Michi? Ein Mikrofon? Auch nicht. Sag noch mal was.
Wenn ich so ein Mikrofon mache. Nee, auch nicht so. Nee. Und hoffe, aber ich höre mich auch tatsächlich.
So ist es sehr gut. So ist es sehr gut. Michael, wir können nicht wieder, aber Guillermo wollte eben was sagen. Guillermo hat ja dieses wunderbare Mikrofon, was man sich direkt vor den Mund halten kann. Das müssen wir Michael auch mal kaufen. Guillermo, was wolltest du sagen zu dem Wein?
Wieder zur Säure. Also ohne Säure würde ich dieses Wein gar nicht genießen. Also ich persönlich für alte Jahrgänge, ich brauche ein bisschen Säure, sonst ist das einfach schlapp. Ne? Man braucht ein bisschen Säure. Das finde ich wirklich wichtig.
Aber was ist denn so die Sekundäraromatik? Also kann man das irgendwie kategorisieren? Also ist es in der Primäraromatik irgendwie eher Frucht betont? Oder? Und in der Sekundäraromatik kommen dann andere, also erdigere Töne durch? Oder kann man das irgendwie sagen? Oder ist das völlig?
Also in Sekundär kommen oft Gerüche oder Geschmäcke von der Fermentation oder malolaktische Fermentation, so ein bisschen laktisch. Joghurt, Käse, das ist alles sekundär.
Und am Anfang ist sehr viel dieses Röstige vom Holz, die Vanille oder so, die geht dann eigentlich zurück.
Okay, und warum ist, noch das, jetzt so viel, warum ist das jetzt so viel Orange? Also ist das die, auch sekundär, Aromatik, oder ist das noch übrig geblieben?
Ich würde sagen, das wäre tertiär. Das kommt wirklich vom langen Zeit in der Flasche, von der Evolution des Weines. Und also die Orange kommt in 904/97 viel raus, aber das ist nicht unbedingt etwas von allen Gran Reserva 904. Also das ist wirklich etwas vom Jahrgang selber auch.
Und wie wäre das jetzt, wenn jetzt der, den wir da vorgetrunken haben, schmeckt der in vergleichbaren Jahren genauso? Nein.
Also unsere Wein.
Also wenn der 25 Jahre alt ist, kann man sagen, der andere war aus dem Jahre
2011.
Das heißt, wenn der jetzt 25 Jahre alt ist, schmeckt er dann genauso wie der?
Sehr ähnlich. Also wir suchen immer Konsistenz. Und unsere ganzen Weine werden durch Coupage produziert. Also wir mixen verschiedene Weingute, Weinfelder, um immer eine einzige Personalität des Weines zu respektieren. Und daher haben wir Jahr nach Jahr nach Jahr eine gleiche Personalität für Viñardanza, für Gran Reserva 904. Und deshalb kann man sagen, dass aktuelle Weine in der Zukunft wie alte Weine in der gleichen Richtung sein werden. Nicht genau, offensichtlich, aber schon ähnlich.
Wir müssen noch mal ein bisschen, glaube ich, Michael, über den Preis reden, oder? Weil das ist ja schon, ups. Man hört dich jetzt gar nicht hier, Michael. Das ist interessant, was du heute für Tricks drauf hast. Das sind irre, oder? Axel, das sind irre Tricks.
Ja. Ja, beim Preis
wird er ganz klein laut. Vielleicht, Guillermo, kannst du uns erzählen, die Flasche kostet irgendwie um die 130, 140 Euro?
139.
139.
Ja.
Nicht schlecht.
139.
Hammer. Das ist,
also, danke. Das heißt, in der Hanselounge heißt es 500 Euro? Was nehmt ihr denn dafür? Nee.
Nein.
Mal drei?
Nein. Also, wahrscheinlich wird er bei uns 260 Euro kosten.
Okay.
Ja. Aber du musst, glaube ich, wenn ihr das, also zum einen glaube ich, also ich glaube zwei Sachen. Die Menschen, die unseren Podcast hören, machen nicht alle vier Flaschen gleichzeitig auf. Ich glaube, die probieren erst zwei und danach machen sie Pause und hören dann eine Woche später den zweiten Teil und probieren die anderen zwei. Und ich glaube, du musst den 97 zum Essen machen, weil diese Säure und dieses Zurückhaltende zum Essen noch viel besser passt, als wenn du es so alleine trinkst.
Was für ein Essen?
Gut.
Irgendwas von Jotam Ottolenghi.
Guillermo, erzähl mal, was würdest du dazu?
Ja, also kein aggressives Essen, auf keinen Fall. Also man muss wirklich, Essen muss Wein respektieren und Wein muss Essen respektieren. Ne? Mhm. Vielleicht zum Nachtisch wäre das ein super Wein auch. Hm. Was schokoladig ist zum Beispiel, aber nicht zu kräftig, nicht zu stark. Ne? Also etwas, das nicht zu viel Säure hat, nicht zu salzig. Kein Fleisch.
Spaghetti Puttanesca? Habe ich noch liegen.
Ja,
oder? Probier es aus und sag's uns. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen Champignon oder so gehabt, einen Wein. Also ich kann mir so ein Bœuf Bourguignon gut vorstellen.
Bœuf was?
Bœuf Bourguignon, also mit Pilzen und so kleinen Zwiebelchen und ein bisschen geschmortes Fleisch.
Dann brauche ich noch jemanden, der mir das heute macht. Hast du Zeit?
Kannst auch vorbeikommen. Nee, ich habe keine eine Weinprobe.
Ich kann nicht mehr fahren.
Ich hab gleich noch.
Wieso überrascht mich das nicht?
Ich habe gleich noch eine Weinprobe.
Das stimmt, ja.
Hast du wirklich noch?
Ja, wir haben eine Gruppe in Hamburger Sommets und Gastronomen und es gibt heute Spargelweine.
Auch mal eine schöne. Aber wer kauft solche Weine, Guillermo? Wer kauft Weine in dieser Preisklasse? Die Schweizer, haben wir gelernt.
Ja, also in Europa, also klar, Deutschland ist riesig, ne? Also in Europa, über 80 Millionen Einwohner, da gibt es immer große Klientelle und wir sind auch seit Jahren lang in Deutschland und Deutschland kaufen solche Weine, absolut. Schweizer auch, die Engländer, sehr viel, also die Kultur
die,
in...
Die Engländer tatsächlich?
Aber nicht die Hooligans, sondern die
anderen. Nee, aber das überrascht ja, ne?
Ja, also UK ist unser größter Exportmarkt.
Echt?
Ja.
Und
ja,
die Russen, verkauft ihr daran auch?
Hallo, nee. Jetzt ja nicht mehr.
Ja, nee, ist das
jetzt
so?
Nicht mehr.
Aber war das vorher so und ist das jetzt tatsächlich nicht mehr? Oder?
Also wir sind seit Jahren lang in Russland, ja, aber wir sind die einzige Bodega in Spanien, die offiziell mit Russland Geschäft zugemacht hat.
Echt?
Ja,
fällt das nicht unter die Sanktionen? Nee, sind keine Sanktionen offensichtlich Weine?
Nee, also die Sanktionen direkt über Wein nicht, über Transaktionen mit russischen Companies ja. Aber ja, wir sind die Einzige, die das auch in der Zeitung, also publicly made. Mhm. Und unser Importeur in Ukraine, Weinbüro wurde vor einem Monat, anderthalb Monate bombardiert und das ganze Geschäft ist zu null gekommen. Mhm. Ja, unglaublich. Und in der Ukraine haben wir auch solche Weine verkauft. Ganz wenig, aber das war auch ein Exportmarkt. Und die Amerikaner, die trinken auch diese Weinselektion.
Nur die Deutschen nicht. Na doch, auch. Es gibt auch in Deutschland. Auch.
Das ist schon großartig.
Michael, habt ihr solche Weine in der Hanselounge?
Also wir haben das bis jetzt noch nicht bekommen, so gereift vom Weingut. Und die Hanselounge ist 2003 gegründet und deswegen haben wir diesen Pool an alten Weinen noch gar nicht. Aber wenn ich sowas probiere, freue ich mich richtig drüber und denke mir so, hey, versuch ein bisschen das liegen zu lassen und freue dich an der Komplexität. Ja, ist richtig gut. Stark. Muss auch gratis.
Wollen wir noch ein Foto machen, Leute?
Das machen wir glatt, oder? Das
machen wir doch glatt, oder?
Warte mal.
Ich habe noch so eine kleine Pfütze hier. Aber das reicht, die schwenke ich.
Was war denn eure Lieblingswein?
Alle gut, ne? Alle wirklich. Ja. So für zwischendurch der zweite, der, wie ich sagen würde, Adanza.
Einmal nett in die Kamera, hallo.
Was?
Stark.
Also ich fand diesen, wie der Deutsche sagen würde, der Ardanza war gut. So für täglich, ne? Und die anderen beiden, ich muss ja jetzt auch sagen, ich habe, glaube ich, den 904er, den 1997, habe ich zu spät aufgemacht. Den anderen habe ich viel früher aufgemacht und der ist schon ein, zwei Tage sozusagen in der Vorverkostung. Da muss man sagen, sind schon beide eine Sensation und ich freue mich sehr auf den 1997er heute Abend und morgen früh, hätte ich beinahe gesagt.
Das Paket kostet übrigens 219 Euro.
Und damit ist auch ein neuer Rekord gebrochen, würde ich sagen, nicht? Das hatten wir auch.
Ich bin mal gespannt, ob unsere Leute mitmachen.
Michael, was gibt's? Also
ja. Ich muss, aber ich muss einmal dazwischen haken mit einer überraschenden Nachricht, weil dieser Adanza, der schmeckt mir tatsächlich am besten. Also, ich finde das total besonders, den 904. Aber wenn ich sagen, also wenn ich einen mit auf den Mond nehmen dürfte, dann wäre das wirklich der hier.
Mit fährst auf den Mond? Wann ist das? Dass wir dann.
Weil mir der so wahnsinnig gut schmeckt, wirklich. Er schmeckt mir richtig, richtig, richtig gut.
Aber dieser also
hier in Spanien haben wir Ardancistas. Ardancistas sind die Ardanzisten. Und das sind Leute, die einfach nur Ardanza trinken. Und wir haben unglaublich viele Leute, die bei uns nur Ardanza kaufen und also jeden Tag Ardanza trinken. Und wir nennen die Ardanzisten.
Sind das so junge, dynamische, gut aussehende Männer? Oder?
gibt's auch.
Wir nennen sie Axelisten.
Ardanzisten. Oder die bei uns nur Grappa von Poli trinken, nennen wir. Polizisten.
Lass uns Schluss machen. Michael kommt in die Phase, in die Linksphase.
Echo.
Guillermo, herzlichen Dank. Das war großartig.
Ja, vielen Dank. Wirklich, vielen Dank.
Salut.
Michael, was kommt nächste Woche? Kannst du das schon sagen? In zwei Wochen?
Ja, ich glaube, da kommt unser Riedel-Podcast.
Riedel-Podcast, ne? Wo wir, da bin ich auch sehr gespannt dran. Leute, aufs Leben.
Aufs Leben. Vielen Dank, Guillermo.
Foto, weil es so schön war. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Hast du aufgenommen, Axel?
Ja. Aber ich muss ja eigentlich noch am Ende, warte mal, ich muss am Ende noch das Ding machen. Den hier, warte mal. Ich mache mal diesen Abspann. Bam.
Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
So. Sehr gut, vielen Dank. Top.
Super. Klasse, vielen Dank.
Axel, bleiben wir jetzt noch drin. Bleiben wir jetzt noch drin wegen der beiden Sachen. Guillermo, vielen Dank. Du kannst wieder arbeiten. Vielen Dank.
Vielen Dank und Entschuldigung für mein Deutsch.
Dein Deutsch ist deutlich besser als mein Englisch. Als mein Englisch auch, aber auch als mein Spanisch vor allem.
Ja, und als mein Englisch.
Okay,
auch.
Also vielen Dank und
vielen Dank. Tschüss.
Hoffentlich können wir uns hier in Rioja.
Wir besuchen dich. Vorsichtig, wir kommen wirklich. Ciao.
Ciao.
Soll ich mal die anderen Weißweine jetzt holen?
exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
Ein Podcast von Funke.